Herr Hassel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schalkli.
Ja, vielen Dank. Herr Hassel, seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt um Bergkarabach im Kaukasus. Seit Sonntag spitzt sich dieser Konflikt zu. Zunächst möchte ich Sie darum bitten, uns zu erklären, was gibt es für einen Grund, dass sich dieser Konflikt jetzt gerade zugespitzt hat?
Das ist spannend, warum jetzt gerade. Im Wesentlichen denke ich einmal, gibt es zwei, drei Gründe. Wir haben ja ein globales Kriegsklavier, Kriegs- und Krisenklavier, möchte ich einmal sagen, auf dem interessierte Kräfte gerne spielen. Wir haben zum Beispiel ein Washington, das jetzt gerade den ganzen Nahen Osten ein bisschen anzündet. Ja, das ist so ein spezielles Hobby des amerikanischen Präsidenten, der Israel in einer Weise zu Diensten ist, kann man nur sagen. Das ist wirklich ungeheuerlich und wird auch im Westen gar nicht unkritisch gesehen. Da ist man nicht glücklich darüber, wie das passiert. Das ist so einmal der globale Rahmen. Es werden einfach weltweit an 7, 8 Stellen jetzt Konflikte so unterhalten, dass daraus jederzeit ein größerer Krieg werden könnte. Das ist eine spannende Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahren darüber gesprochen und natürlich, wenn jetzt hier zwischen den Armeniern und den Aseris, also zwischen Armenien und Aserbaidschan, hier ein uralter Konflikt buchstäblich, der ist ja im Grunde schon hunderte Jahre alt, wieder virulent wird, bis dahin, dass man eben jetzt die schwersten Gefechte seit langer Zeit hat und die ernstesten. Dann allerdings muss man das auch in diesem Rahmen sehen. Aber der andere Rahmen ist natürlich auch etwas Besonderes. Wir haben hier auch eine weitere Konfrontation, muss man ja sagen. Das ist dann schon die dritte zwischen der Türkei und Russland. Die erste Konfrontation ist ja immer, sind die Meinungsverschiedenheiten in Syrien und die türkischen Besetzungen und, wie soll man sagen, langsamen Kolonialisierungen Syriens an zwei Stellen. Dann haben wir den Gegensatz in Libyen. Und das ist sehr interessant deshalb, weil in Libyen ausgerechnet die Türkei die offiziell UN-anerkannte Regierung des, wie soll man sagen, ausgehenden Al-Fayez in Tripolis unterstützt. Und das ist peinlich für den Rest der Weltbevölkerung, die das nicht so sieht wie die Türkei und allerdings die Verbündeten auf diesem Gebiet oder in diesem Gebiet. Und etwas Ähnliches haben wir hier jetzt in Bergkarabach, wo es ja im Prinzip so ist, dass EU und UN das Ganze tatsächlich Aserbaidschan zurechnen. Allerdings die Welt sich in den letzten Jahrzehnten dran gewöhnt hat, dass man diese UN-Ansicht nicht sozusagen in die Praxis umsetzt. Und das ist deshalb interessant, weil wir etwas ganz Ähnliches ja praktisch in Palästina haben. Auch hier gibt es eindeutige Resolutionen. Selbstverständlich verstößt Israel sozusagen natürlich dagegen. Das ist bei denen schon eine 70 Jahre alte Gewohnheit. Praktisch seit der Teilung Palästinas Ende November 1947. Bricht man hier internationales Recht, Gesetz und so weiter. Das ist eine klare Ausgangslage für Palästina und etwas Ähnliches sehen wir hier in der Verzögerung der Einführung von Recht in dieser Region. Und ich will vielleicht mal, weil wir hier ja ein Gespräch führen und Sie sind ein iranischer Sender, sagen, dass ja auch Persien in der Vergangenheit in diesem Gebiet eine eine Macht ausgeübt hat. Und das merkt man der eine Politik in der Region gar nicht an. Wie der Iran sich hier zurückhält, versucht konstruktives Verhalten anzuraten, nämlich eine friedliche Regelung des Konflikts. Das ist ziemlich vorbildlich. Ja, ich kann mir auch ein ganz anderes persisches Verhalten vorstellen an dieser Stelle. Und da sehe ich eben auch das, was die Türkei jetzt tut, der man nun vorwirft, dass sie also, wie soll man sagen, Vasallen aus dem syrischen Gebiet in das Gebiet gebracht hat. Es soll auch 150 hochrangige türkische Militärberater geben, das leugnet die Türkei. Also das ist ein Konflikt, in dem auf jeden Fall die Türkei, das kann man ja sagen, Aserbaidschan ermutigt. Und das führt sicherlich nicht dazu, dass die Dinge leichter werden, zumal eben Bergkarabach fast ausschließlich von Armeniern bewohnt ist. Das ist auch eine Kriegsfolge, denn die Aseris in dem Gebiet sind sicher nicht aus Freude geflohen und mit Jubel auf den Lippen. Davon kann man ausgehen, auch wenn das zum Beispiel bei Wikipedia einfach gar nicht, wie soll man sagen, erklärt wird. Ja, da heißt es nur, die sind geflohen. Was sie in die Flucht getrieben hat, interessiert ja auch. Aber das dürfen wir da nicht lesen. Mit anderen Worten, wir haben auch eine ganz ähnliche westliche, wie soll man sagen, Neigung, diese Ungerechtigkeit in diesem Gebiet einfach so zu dulden und darauf nicht weiter einzugehen. Auch das ist nicht so krass wie im Fall Palästina, aber es ähnelt dem.
Herr Hosser, die Republik Aserbaidschan und Armenien beschuldigen sich, die Gefechte angefangen zu haben. Wer ist in diesem Fall glaubwürdiger?
Das kommt mir, sage ich einmal, normal vor, dass man sich in einem solchen Konflikt, in dem die eine Seite Recht hat und die andere hat den Westen hinter sich sozusagen, kommt mir das normal vor, dass man sich gegenseitig beschuldigt. Ich kann Ihnen heute offen und ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer da Recht hat. Aber sagen wir mal, ich bin vorsichtig geworden, wenn ich die einseitige Berichterstattung hier sehe und wenn ich sehe, wie der Konflikt liegt und wenn ich sehe, dass die Türkei, ich will mal sagen, zum zweiten Mal die internationale Staatengemeinschaft auf dem falschen Fuß erwischt hat und unterstützt die Seite, wie in Libyen auch, die das Recht auf ihrer Seite hätte, wenn wir uns denn daran halten wollten, dass die UN Recht setzen könnten weltweit. Das ist im Moment die Lage. Ich kriege auch Berichte, dass die armenische Seite tatsächlich in der Stadt Mingacevir, wenn ich die richtig ausgesprochen habe, eine Industriestadt Aserbaidschans, tatsächlich mit Raketen angegriffen hat. Und da ist neben das Kraftwerk dieser Stadt, da sind Raketen runtergegangen und zum Glück nicht explodiert. Ich habe hier Fotos bekommen von türkischen Freunden heute. Also das sind Dinge, wo ich mich auch, wie soll man sagen, frage, ob da Armenien gut beraten ist, in dieser Weise zu riskieren, dass da große Schäden eintreten, ohne jetzt genau zu wissen, ob vielleicht Aserbaidschan was Ähnliches auf armenischem Gebiet gemacht hat. Auch das will ich hier gerne zugeben. Das ist also für mich aus der Ferne schwierig, so etwas zu beurteilen. Und tatsächlich interessieren hier Fakten, nicht Ausgangslagen. Also selbst wenn es hier eine Ungerechtigkeit tatsächlich zu Lasten Aserbaidschans gibt und wenn es tatsächlich so ist, dass dieser Bergkarabach-Konflikt erfolgreich verschleppt worden ist und dass hier einfach Armenien gesiedelt hat und hat Fakten geschaffen, dann ist das die eine Seite und die andere Seite ist, dass man immer alle Tatsachen, so wie sie passieren, ohne Ansehen, wer hat es gemacht, also ohne Ansehen des der Konfliktpartei betrachten muss.
Herr Hosser, welche Ziele verfolgen die Konfliktparteien?
Ich kann das vielleicht ganz leicht zusammenfassen. Armenien und die Armenier möchten behalten, was sie haben und Aserbaidschan bestreitet das und fühlt sich im Recht. Das ist die ganz, wie soll man sagen, trockene, kurze Lage. So sieht das aus. Und wenn ich die Geschichte des Konflikts nur in den letzten Jahrzehnten ansehe und sehe, wie also sich Russland bemüht hat, wie sich Stalin schon bemüht hat, ziemlich gerecht, muss ich sagen. Das ist nicht so schlecht gewesen, was er da eingerichtet hat. Und das ist alles sozusagen dann auch mit der Sowjetunion zusammengebrochen und ließ sich nicht mehr halten. Und schon, wie soll man sagen, als die Sowjetunion zu zerfallen begann, begann dieser Konflikt wieder aufzubrechen. Das ist ja immer so mit latenten örtlichen Konflikten. Das ist ein Zeichen niedergehender Großmächte, wenn an ihren Rändern sozusagen ethnische Konflikte ausbrechen. Das ist ein ethnischer Konflikt. Und ich denke mal, die Europäische Union hat also ziemlich, wie soll man sagen, dumm aus der Wäsche geschaut, als tatsächlich noch im 21. Jahrhundert Armenien erklärt hat, der Konflikt sei ethnisch und die Ethnien seien ethnisch eben inkompatibel. Ja? Das hat der armenische Präsident Robert Kochayan 2003 erklärt. Und dann hat er vom Generalsekretär des Europarats Walter Schwimmer eine Kritik dafür bekommen. Wir sind es halt in unserem auch ein wenig seltsamen Miteinander von Nationen in Europa nicht mehr gewohnt, dass Ethnien sich in dieser Form auseinanderleben und buchstäblich tief zerstreiten können. Die unterschiedliche Religionszugehörigkeit spielt natürlich eine Rolle. Auch das ist klar und das macht es auch ziemlich schwierig, weil eben natürlich das Christentum etwas früher in der Region war als der Islam. Das ist nun mal die Geschichte. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, war nicht schneller. Und das bedeutet dann, dass Armenien noch ältere Rechte geltend macht als Aserbaidschan. Aber wie gesagt, EU und UN haben sich dieser Ansicht nicht angeschlossen, aber sie haben auch nicht Recht geschaffen. Das ist die Situation.
Also, Herr Hausmann, Sie meinen, dass die Religion, die religiöse Dimension, die auch eine Rolle gespielt hat?
Hat eine Rolle gespielt und jetzt in den letzten Jahrzehnten, wie soll man sagen, wird diese Rolle seitens der Muslime wieder stärker, weil wir eben weltweit, nebenbei ja auch scharf gefördert von der CIA, und stark gefördert von Saudi-Arabien und jetzt in den letzten Jahrzehnten auch stark gefördert von der Türkei, sind da Dinge einfach wieder aufgebrochen. Und tatsächlich, die Türkei hat in Teilen eine neo-osmanische Richtung eingeschlagen und sieht sich zum Beispiel, als Nation zusammen mit Aserbaidschan. Das ist also eine große Nähe, die hier entgegengebracht wird dem Staat Aserbaidschan von der Türkei. Und das ist eine klare Politik auch Erdogans, der damit überall unterwegs ist, wo das Osmanische Reich je war. Das ist eine Wiederbelebung. Die Türkei fühlt sich stark. Sie ist enorm erstarkt. Sie hat die zweitgrößte Armee der NATO mit 500.000 Mann stehenden Heeres. Das ist schon ungeheuerlich und schnell zu den Waffen rufen könnte. Das sind gewaltige Zahlen. Und auf diese Weise kommt das eben zustande, dass man sich dann auch möglicherweise in Aserbaidschan mit einem so kräftigen Partner, der auch so klar nach vorne geht und dies in Libyen gezeigt hat und jetzt eben auch in diesem Konflikt, dass man da das Gefühl hat, man kann sich jetzt sozusagen mehr erlauben, um das mal salopp zu formulieren.
Herr Hossel, Russland unterstützt bekanntlich Armenien und die Türkei, die türkische, die aserbaidschanische Republik.
Ja.
Welche Rolle haben diese beiden Länder bei der Eskalation des Konflikts auf diesem Bergkarabach?
Eine unterschiedliche Rolle. Ich will einmal sagen, auf der russischen Seite sieht das eher konservativ aus. Hier ermutigt man nicht, Armenien stärker nach vorne zu gehen, aber aus der Türkei kommen hier andere Töne. Und das hängt eben mit der tatsächlich ja international so anerkannten rechtlichen Situation zusammen, die eben Aserbaidschan begünstigt. Und die Türkei steht eben auf dem Standpunkt, seit einigen Jahren hat das auch im Mittelmeer gezeigt, ja, dass sie sich nicht mehr durch den Kakao ziehen lassen will. So fühlt sie sich. Sie fühlt sich durch den Kakao gezogen. Und ich schaue mir diese Dinge an, die im Mittelmeer passiert sind und wie da die Rechtspositionen sind und dass also eine kleine griechische Insel, eine anderthalb oder zweieinhalb Kilometer vor der türkischen Küste, irgendwelche Seerechtszonen, wie soll man sagen, legitimieren soll. Da kann ich nur sagen, das ist eben auch falsch. Sowas macht man nicht. Die EU ist schlecht beraten an dieser Stelle, die Türkei zu reizen und dass die dann sagen, okay, im Mittelmeer machen wir jetzt mal ein bisschen Ruhe, aber wir zeigen, dass wir noch ganz andere Dinge auf Lager haben. Denn wir könnten ja auch Aserbaidschan unterstützen in diesem Konflikt und schon merkt die EU, dass sie im Grunde genommen von der Türkei rechtlich gesehen auf der Standspur überholt wurde. Nicht? Die Türkei sagt mit Recht, hallo, Aserbaidschan hat Recht, aber was macht ihr denn da alle? Und ihr helft da nicht und da muss Unrecht, wie soll man sagen, gebessert werden. Das ist eine schwierige Situation, aber die Türkei ist hier eine nach vorn drängende Macht, während eben Russland sich eher konservativ verhält.
Herr Hossel, alle Vermittlungsversuche wurden von beiden Seiten ausgeschlagen. Was will man, wenn man keine Vermittlung verlangt?
Ja, das ist eben die Schwierigkeit, dass ja Armenien sich aus den Positionen nicht zurückziehen will. Auch deshalb, weil eben in Bergkarabach nun einmal Armenier leben und nicht Aseris. Und das ist eine Schwierigkeit. Man könnte jetzt sagen, das ist unlösbar und wie soll man sagen, machen wir das wie mit dem unglücklichen Atomreaktor in Russland, gießen wir einfach Beton drauf und lassen es liegen. Aber ich glaube, dass das eine wichtige Chance tatsächlich auch begraben würde, hier aus dieser Situation etwas Positives zu machen. Man muss sich mal vorstellen, da leben in Bergkarabach ungefähr 145.000 Armenier. Und es ist doch wohl in der modernen Zeit nicht verrückt, sich zu überlegen, ob man nicht mit beiden Staaten gemeinsam etwas vollkommen Neues probiert, nämlich ethnisches Zusammenleben. Der armenische Präsident Kochayan, habe ich ja gerade erzählt, hat eben 2003 das für alle Zeiten abgelehnt. Das geht nicht, passt nicht, wollen wir nicht. Aber ich denke, dass man in Aserbaidschan, weil die Fakten einfach für sprechen und man ja wohl nicht aus einer Rechtssituation heraus sagt, okay, jetzt vertreiben wir mal ganz, ganz flott 145.000 Armenier und sollen die schauen, wo sie bleiben und das interessiert uns nicht, weil wir setzen hier eine Rechtsposition durch. Ich glaube, dass Aserbaidschan auch in dieser Form glaubt, vorgehen zu können. Und das ist ja immerhin schon mal eine Situation, aus der sich vielleicht etwas machen lässt, wenn man dann tatsächlich grundsätzlich einmal überlegt, ob man eigentlich auch noch in 100 und 200 Jahren sich auf eine Grundlage solcher ethnischer Konflikte die Köpfe einschlagen möchte. Aber dazu braucht man eben einen Partner, bei dem man sicher ist, dass er es mit beiden Völkern gut meint. Und ich glaube, im Endeffekt ist es bei vielen Konflikten so, dass nicht nur eine Machtfrage entsteht, wer garantiert das? Russland hat sich da in der Vergangenheit als Garantiemacht angeboten. Das wurde aber 2011 erfolglos beendet. Aber Russland wurde auch ganz gerne 2011 mal allein gelassen, ja, von anderen Mächten wie zum Beispiel der EU. Also man muss den Kreis ein bisschen größer ziehen. Das entspricht auch Lösungsvorschlägen, die ich schon für Afghanistan gemacht habe. Und dann gemeinsam Konferenzen abhalten und schauen, wie man das Leben der Menschen in der Region neu organisieren könnte, sodass man anschließend tatsächlich eine dauerhafte Lösung hat. Also, was jetzt schlecht wäre, ist, dass man sich bekriegt, bis genügend Blut geflossen ist, bis genügend Geld verschwendet worden ist. Ich will mal sagen, wenn man alles Geld, das seit 2015 für kriegerische Handlungen ausgegeben worden ist bereits, ich will jetzt nicht von den laufenden Kosten eines normalen, ruhigen, stehenden Heeres reden auf beiden Seiten. Also nur diese Operationskosten sozusagen, wenn man die mal zusammennähme, ich glaube, davon könnte man bereits eine Lösung finanzieren. Also das sind einfach eine Tatsachen, denen man auch ins Auge sehen muss. Und was ich hier sehe, ist eine Schwäche auf der westlichen Seite, aber auch natürlich im Hintergrund bei den Westlern, denn wir werden ja nicht von unseren Regierungen regiert, sondern von Kräften, die dahinter stehen. Und diese Kräfte, die dahinter stehen, wollen keinen Frieden. Auch das ist ganz eindeutig. Und diese korrupte Gemengelage im Westen, Russland, das alleine gelassen worden ist und jetzt nicht aus verständlichen Gründen sich drängelt, nach einem neuen Konfliktherd sozusagen. Und Iran, das sowieso von der westlichen Staatengemeinschaft ekelhaft behandelt wird, grundsätzlich seit 40 Jahren nicht gut behandelt wird, insbesondere nicht von Washington und insbesondere nicht vom amtierenden US-Präsidenten. Da haben wir natürlich auch ein Problem, dass der Iran jetzt sich nicht wirklich in der Lage sieht, hier einen großen Beitrag zu leisten. Ja, aber gehört natürlich mit an den Konferenztisch, wenn eine vernünftige regionale Lösung passieren soll, die ja übrigens der Iran auch mehrfach klug angeboten hat, regionale Konflikte regional zu lösen und nicht irgendwelche weit entfernten Großmächte da an den Tisch zu ziehen, um es auf Deutsch und klar zu formulieren, was hat Washington da zu suchen. Washington sollte aufhören, störende Einflüsse geltend zu machen. Das wäre schon mal ganz erfreulich.
Herr Hostel, wie Sie eingangs gesagt haben, liegt Bergkarabach in Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armenier bewohnt, welche die Region auch unter ihrer Kontrolle haben. Die selbsternannte Republik hatte sich 1991 von Aserbaidschan losgesagt, wird international allerdings nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich daher als Teil Aserbaidschans. Also der Konflikt ist komplex. Wie lässt sich dieser Konflikt lösen? Gibt es dafür Perspektive, Chancen für eine Lösung?
Im Moment sehe ich die ganz offen gestanden nicht. Ich sehe die deshalb nicht, weil einfach im großen Gefüge der großen Mächte zu wenig Übereinstimmung ist. Man zankt sich ja sowieso schon an anderen Stellen auch. Also ich hatte einmal die drei Themen der Türkei mit Russland erläutert. Wir wissen, dass aus dem Westen mit unserer derzeitigen, ich will mal sagen, Herrschaftsform, ja, das steht ja alles nicht im Gesetzbuch, was wir hier so haben, dass wir da auch keinen positiven Kameraden haben, der hier gute Lösungen anbieten könnte oder auch nur wollte. Und das sagt eigentlich, im Moment kann sich hier praktisch nichts Positives rühren. Es kann mit Hilfe der türkischen Brüder, will ich einmal sagen, Aserbaidschan, jetzt eine stärkere Position einnehmen. Aber ich glaube nicht, dass die Türkei heute bereit ist, dass der Präsident Erdogan heute bereit ist, hier, wie soll man sagen, die Verhältnisse regelrecht umzustürzen. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Dazu ist die Türkei auch nicht bereit, aber die wird ihre Machtposition da ausbauen. Das ist in Aserbaidschan und in diesem Konflikt wird sie Flagge zeigen. Das tut sie jetzt bereits. Sehr viel weiter geht das nicht. Also Lösung? Nein. Ich glaube, dass eine Lösung dann kommt, wenn sich die Verhältnisse weltweit bessern würden, weil die Völker, die derzeit von seltsamen kleinen Klicken regiert werden, sich von diesen kleinen Klicken befreien. Das wäre tatsächlich etwas Gutes. Und hier kann man, den amerikanischen Freunden nur raten, dass sie tatsächlich mit ihrem sagenhaften Kartell- und Logensystem aufräumen, ja, wo eben tatsächlich eine kleine Loge namens Skull and Bones nicht nur die ganze Familie Bush, in ihren Reihen zählt, sondern auch noch viele, viele andere. Sowas geht überhaupt nicht. Das ist nur eine Sache, die einigermaßen offen auf dem Tisch ist. Andere sind nicht so offen auf dem Tisch. Und diese Art Dinge gehen eben gar nicht, dass man das Gefühl hat, Herr Macron ist nicht der Präsident von Frankreich, das machen andere Leute, er kriegt gesagt, was er tun soll, und Frau Merkel nicht die Kanzlerin von Deutschland, das sind unerträgliche Verhältnisse. Und ich glaube, die sind tatsächlich global eine gewaltige Bremse. Und dann natürlich ist es wichtig, dass beide Seiten, Armenien und Aserbaidschan, sich klar machen, wie soll man sagen, dass Unterschiedlichkeit in den Ethnien etwas ist, was sozusagen Gottes gewollt ist. Ja? Wir haben unterschiedliche Ethnien auf der Welt, damit wir lernen, uns geschwisterlich zu verhalten. Das ist etwas ganz Entscheidendes als Sichtweise. Und diese Sichtweise wird allerdings von der globalen Politik nicht nur nicht gefördert, sondern gestört. Und Länder, die sich hier vernünftig miteinander einigen wollen, kommen unter seltsame Einflüsse. Das ist auch traurig. Aber sie selbst müssen auch einen Teil tun. Ich meine die beiden beteiligten Streithähne, Armenien und Aserbaidschan, dass tatsächlich die Dinge besser werden können. Und vielleicht muss man auch einfach einmal sich überlegen, dass neue Verwaltungsformen vielleicht tatsächlich einen Weg bieten können, nämlich dass Armenien und Aserbaidschan in diesem einen Fall anfangen, gemeinsam zu verwalten, wo sie doch sowieso schon alle naselang miteinander am Tisch sitzen müssen, weil sie inzwischen beschlossen haben, dass die Militärs aufeinander schießen sollen. Also dann könnte man ja auch vielleicht versuchen, dieses am Tisch sitzen nicht nur auf Kriegs- und Krisenzeiten zu beschränken, sondern grundsätzlich zu einer stehenden Einrichtung zu machen, die man organisieren kann, damit sowas gar nicht mehr vorkommt. Denn ich glaube eben, das Geld, das man hier für Munition und, wie soll man sagen, lebendige und tote Soldaten ausgibt, könnte man für Menschen besser verwenden.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauten.
Dankeschön.